Nachrichten. Nur in Citizen Radio. Hier gibt es Podcasts von Ulrike Gero mit Dr. Hauke Ritz. Unlängst hier ebenfalls zu hören in der kleinen Audiodatei. Als im vergangenen Jahr aufgenommen, eines zum Buch von Jochen Hellbeck, Ein Krieg wie kein anderer. Es geht um den großen Vaterländischen und um seine Verbrechen. Ich habe mich ja in Thüringen für eine Aufzeichnung im Dezember mit Ulrike Gero getroffen und hatte sie auch eine Stunde mit dem Auto gefahren. Und dieses Buch, dieses Thema war eines unserer Gesprächsthemen. Somit weiß ich, wie wichtig es ihr ist und gebe zu, dass die, jedem Ostdeutschen bekannten 27 Millionen Sowjetmenschen, 14 Millionen Zivilisten, Vernichtungskrieg in dieser Dimension im Westen so gar nicht bekannt ist. In der DDR Schulstoff. Und ja, auch ich erinnere mich in die 90er Jahren auf Arte oder Dreisat Thema regelmäßig, eher in Form von Filmen aus einer sicheren Entfernung.
Und nun das Dossier.
Wir wissen, dass unser Kanal noch keine Brüllerreichweite hat und wir damit noch nicht die hunderttausenden Klicks bekommen. Aber wir hoffen, dass Sie dieses kleine Nischensegment schätzen, in dem wir über Bücher über Europa reden. Denn es ist uns ein Anliegen, Hauke, diesen Kontinent neu zu denken. Und wenn wir ihn neu denken wollen, müssen wir seine Geschichte vielleicht doch besser verstehen. Und das haben wir uns eigentlich in diesem Wintersemester zum Ziel gemacht. Wenn Sie uns gefolgt sind in den bisherigen 3 Serien, dann haben Sie mitbekommen, dass wir angefangen haben mit einem Buch, Europa geboren aus der Idee des Widerstandes, in dem die föderalistischen Ideen der 1940er Jahre beschrieben wurden, in denen aber auch beschrieben wurde, wie im Wesentlichen die Briten oder anglosächsische Kräfte dann doch daran gearbeitet haben, dieses Bürger-Europa von unten eigentlich nicht zum Zuge kommen zu lassen und vor allen Dingen auch kein Europa, europäische Bürger, die sich mit den Russen verstehen. In der zweiten Sendung haben wir dann den Herrn Rügemer gesprochen, der ein, ich finde, ausgezeichnetes Buch, wie wir fanden, geschrieben hat, ja, eine verhängnisvolle Freundschaft, und der uns nochmal analysiert hat, wie eigentlich die amerikanischen Interferenzen auf dem europäischen Kontinent geworden sind. Das heißt, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und im Grunde, um es jetzt mal sehr kurz zusammenzufassen, Sie können sich das Video hier anschauen, gesagt hat, dass die Amerikaner sowohl den Spanischen Bürgerkrieg als also im Spanischen Bürgerkrieg die Frankisten, Mussolini und Hitler hochgebracht und befördert haben. Ja? Mhm. Das ist jetzt nicht so die Lektüre, die man so aus den Schulbüchern kennt, wo die Amerikaner uns ja eher befreit haben. Insofern gucken Sie in diese zweite Sendung rein, wenn Sie es detaillierter haben möchten. Dann hatten wir eine dritte Sendung, da haben wir das Buch von Hauke Ritz besprochen, das im Wesentlichen erzählt, wie die Kulturpolitik funktioniert hat im 20. Jahrhundert und dass wir während der kalten Blockzeit nicht nur Waffen gezählt und aufgerüstet haben, sondern dass es eine kulturelle Interferenz gegeben hat von amerikanischer Seite auf dem europäischen Kontinent, warum der Weltfriede von Deutschland abhängt. Da habe ich immer die ganze Zeit gesagt, der Titel ist ein bisschen misleading, warum der Weltfriede von Europa abhängt, wäre vielleicht noch passender. Aber schauen Sie auch in dieses Buch, denn in diesem Buch macht Hauke Ritz einen ganz, ganz, ganz starken Punkt über den Unterschied von der Moderne und der Postmoderne, der für das, was wir hier aufarbeiten wollen, nämlich wie sozusagen Europa sich positioniert zu den USA und warum unser Denken so geprägt worden ist über auch die Geschichte, wie es geprägt worden ist, warum das vielleicht zu großen Teilen einfach nicht stimmt. Schauen Sie also in diese ersten 3 Sendungen hinein und jetzt kommen wir zur 4. Sendung in diesem Wintersemester und ich muss wirklich sagen, wir haben einen besonderen Leckerbissen für Sie vorbereitet. Wir haben hier von Jochen Hellbeck Ein Krieg wie kein anderer, der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, eine Revision.
Revision, das höre ich gern. Revisor wäre ich beruflich geworden.
Tatsächlich würde ich mich versteifen lassen zu der Aussage, dass wenn ein Drittel der Deutschen nur dieses Buch lesen würde, und zwar in den nächsten Wochen, dann ist der Krieg abgeräumt. Dann würden wir das, was wir gerade politisch hier tun, nicht mehr tun, weil jeder verstanden hätte, wie grundfalsch es ist.
Und exakt aus dieser Aussage heraus lässt sich das Verhalten vieler DDR-Sozialisierter erklären, die eben wissen um diese Sachen. Sie bekamen sie gelernt. Ein Privileg. In Russland, vor allem aber auch Weißrussland, ist es in der DNA eines jeden Menschen. Und ich möchte sagen, auch in meiner ist es nicht entreißbar, ob des lebenden Zustandes.
Also Leute, die sich so schon lange mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs beschäftigen, für die ist das natürlich nicht grundlegend neu, weil es natürlich schon zum historischen Wissen gehört, dass es einen Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion gab, dass quasi die Nazis zwei Völker mindestens ausrotten wollten, also die Juden und einen großen Teil der Slawen und vor allem dort der Russen. Was sozusagen die neue Perspektive, die dieses Buch anbietet, abgesehen von dem unglaublichen Detailreichtum der Vorgänge, der Massenmorde, der Tötungsarten, es ist wirklich wirklich schwierig, dieses Buch teilweise zu lesen und auch zu akzeptieren, dass diese ganzen Verbrechen von Deutschen gemacht worden sind, dass man sich dann fragt, in welchem Volk, aus welchem Volk komme ich eigentlich, dass das getan hat. Aber das jetzt greife ich vor. Das entscheidend Neue ist, dass wir in der historischen Erinnerung diesen Eindruck haben, der Zweite Weltkrieg hat im Kern den Antisemitismus oder das NS-Regime hat in seinem Identitätskern den Antisemitismus gegen die Juden. Und dieses Buch sagt, im Kern ist eigentlich der Antibolschewismus oder sozusagen der Kampf gegen den Kommunismus. Mhm. Und dass der Antisemitismus benutzt wurde als Vehikel, um eigentlich den Antikommunismus zu transportieren. Das, was ich jetzt sage, schreibt der Autor so nicht direkt, aber das ist sozusagen meine Interpretation der Lektüre. Die Arbeiter wählten ja in den 20er Jahren zum großen Teil Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten. Die begeisterte
Kommunisten wollten die Revolution ja 1917, 18 auch nach Deutschland tragen.
Also die Idee einer gerechten, einer auf Gerechtigkeit fokussierten Politik, egal ob das jetzt kommunistisch, sozialistisch, sozialdemokratisch war, war ja mehrheitsfähig in Deutschland und in der gesamten industrialisierten Welt. Und um sozusagen diese links wählenden Arbeiter dazu zu bringen, für Antikommunismus zu stimmen, durfte man die nicht nur Antikommunismus anbieten. Das hätte bei denen nicht verfangen, sondern man musste das kombinieren mit Antisemitismus, den es natürlich auch die Jahrhunderte vorher immer schon gegeben hat, der irgendwie als Narrativ in der Bevölkerung verankert war, abrufbar war. Und der wurde jetzt sozusagen verknüpft mit dem Bolschewismus. Und dann wurde dann das Argument gemacht, ja, es waren überwiegend Juden oder zum großen Teil Juden, die die Revolution 1917 in Russland gemacht haben. Tatsächlich waren viele Juden daran beteiligt, aber das hatte auch wiederum einen ganz pragmatischen Grund, weil eben viele Juden auch diskriminiert wurden im zaristischen Russland und sozusagen eine niedrigere soziale Stellung hatten, bot die Revolution von 1917 für viele Juden natürlich Aufstiegsmöglichkeiten. Zumal ja der Sozialismus angetreten war als eine Weltanschauung, die für alle ist, die universalistisch ist, die sich also auch gegen Diskriminierung wendet. Und das bot natürlich der jüdischen Bevölkerung des Zarenreiches, später der Sowjetunion, Aufstiegsmöglichkeiten. Und es gibt sozusagen einen ganz pragmatischen Grund, warum das so gewesen ist. Daraus wurde aber das Narrativ gestrickt, dass der Kommunismus generell von einem ominösen, in Anführungsstrichen, Weltjudentum oder so organisiert worden wäre. Und daraus haben dann die Faschisten ihren Antisemitismus und Antibolschewismus gestrickt.
Noch einmal, im Sozialismus Sozialisierte lernten dies in der Schule. Und das lässt sich sogar ausbreiten auf die arabische Welt. Auch wenn das nicht alles immer eins zu eins kommt, aber Arafat war eher ein Sozialist. Den wollten sie weg. Und unseren US-amerikanischen Hegemonen war jedes Mittel und jeder Partner recht. Kein Islamist stürzte, so wie kein Symbol in der Ukraine stürzt.
Das Dossier. In der Sowjetunion wurde dieser Kampf eben, wie du eben schon sagtest, als Befreiungskampf des gesamten Volkes dargestellt. Da wurde nicht jetzt explizit gesagt, der Antisemitismus wurde zwar auch nicht unterschlagen, da wird auch erwähnt, aber wenn es dann um die Erinnerung der Getöteten geht, dann hat man das schon nach den Volksgruppen aufgeteilt, die Republiken innerhalb der Sowjetunion hatten, zum Beispiel Armenier oder Und da diese Juden sozusagen keine eigene Republik innerhalb der Sowjetunion hatten, wurden sie dann in der sowjetischen Erinnerungskultur etwas vernachlässigt sozusagen. Also es gibt sozusagen bestimmte Perspektiven beider Seiten, aber was sozusagen doch die Geschichtsumdeutung der westlichen Perspektive dramatischer macht, ist eben, dass der Kern des gesamten NS-Regimes, und das zeigt dieses Buch auch an einer Vielzahl von Zitaten von Hitler, von Goebbels, von anderen NS-Größen, die schon lange bevor der Krieg überhaupt anfängt, noch in der Aufstiegsphase des NS-Regimes, keinen Hehl daraus machen, dass sie vor allem gegen den Bolschewismus ist, und Kommunismus gerichtet sind.
Der heute kultivierte Antikommunismus, in meinen natürlich subjektiven Erinnerungen, hatten die Juden in der DDR-Erinnerungskultur sehr wohl ihren Platz.
Es ging dann darum, dass man sozusagen wie du eben gesagt hast, ein Teil der Arbeiter rausnehmen konnte aus der kommunistischen Versuchung über das antisemitische Element.
Genau, ja. Und da möchte ich noch einen kleinen Seitenabzweigung machen, nämlich wenn man sich die NS-Propaganda insgesamt anguckt, dann hat sie ja, sie nennen sich ja Nationalsozialisten. Also sie haben das Wort Sozialismus damit eingebaut, um eben die Wähler des bisher der richtigen Sozialisten zu ködern.
Genau.
Aus dem gleichen Grund haben sie auch eine rote Fahne.
Genau, ja. Das steht hier übrigens auch drin, ja, wie die Symbole kopiert wurden, dass Hitler das gesehen hat, diesen Arbeiteraufmarsch da irgendwo und dann gesagt hat, boah, das Rot nehme ich mir auch, ja, also das wird ja hier alles unglaublich detailliert aufgezählt, ja, die Brutalität, mit der die Nationalsozialisten gegen die kommunistische Opposition vorgingen, ja, wurden von der westlichen Presse registriert und dann wird aber auch zum Beispiel ja geschrieben, dass das gar nicht beanstandet wurde, ja, dass man sich in der New York Times oder sonst wo in der anglosachsonischen Presse im Grunde eher gefreut hat, dass die Nationalsozialisten gegen die Kommunisten vorgegangen sind.
Genau, und dann beschreibt dieses Buch, also wie dann auch Hitler seine Generäle sozusagen einschwört auf den Krieg gegen die Sowjetunion und von Anfang an klar macht, dieser Krieg wird anders geführt als zum Beispiel der Krieg gegen Frankreich. Oder gegen andere europäische Staaten, nämlich als Vernichtungskrieg. Es gibt dann den berühmten Kommissarbefehl. In der sowjetischen Armee gab es in bestimmten Perioden sozusagen Kommissare, die sozusagen die Aufgabe hatten, die Soldaten sozusagen politisch zu unterrichten. Die wurden zwischenzeitlich auch wieder abgeschafft, dann wieder eingeführt und die Nazis waren vollkommen fokussiert auf diese Kommissare. Sie hatten die Idee, wenn sie die Kommissare sozusagen, sie haben dann diesen Erschießungsbefehl für diese Kommissare erlassen und sie dachten, wenn sie die erschießen, dann würden die übrige sowjetische Armee würde dann sich sozusagen auf ihre Seite begeben oder rebellieren. Und das war natürlich überhaupt
nicht so. Der deutsche Größen waren in voller Pracht, dem heutigen gar nicht so unähnlich.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Aber es wird tatsächlich, finde ich, sehr stringent in diesem Buch durchgezogen, dass es sich um die drohende finale Konfrontation zwischen Sozialismus und Faschismus geht. Ja. Und
das wird garniert mit dieser, also sozusagen schmackhaft gemacht für die normale Bevölkerung mit dieser Rassentheorie.
Weil man nicht direkt
sagen kann, wir wollen...
sind gegen den Marxismus, sondern tatsächlich, der Steigbügel war, die Juden haben zum ersten Mal sich einen Staat geschnappt. Ja? Das ist ja der Vorwurf, dass sozusagen die Juden eigentlich die Sowjetunion regieren und dass die Juden sich einen Staat geschnappt hätten und dieser Staat sei bolschewistisch und der würde im Grunde die deutsche Kultur sozusagen ausradieren wollen. Ja? Oder die Grundfesten der deutschen Kultur angehen.
Giro und Ritz verwenden Zeit, den Ilja Grigorjewitsch Ehrenburg zu ehren. Kiew geborener russischer Schriftsteller und Journalist, bekannt seine Berichterstattung aus dem Ersten Weltkrieg, dem Spanischen Bürgerkrieg und dem Zweiten Weltkrieg, seine Autobiografie Menschen, Jahre, Leben. Mit Wassily Grossmann gab er heraus das Schwarzbuch über den Völkermord an den sowjetischen Juden. Ehrenburg entstammte einer bürgerlichen jüdischen Familie. Für die Izvestia arbeitete er Jahre als Auslandskorrespondent. Suchte die Baustellen des ersten Fünfjahresplans auf, kannte Hemingway, Neruda, war Redakteur der Krasnaja Swesta des Roten Sternes. Auch in internationalen Medien erschienen seine Artikel. 1944 bekam er den Lenin-Orden, auch das Offizierskreuz der französischen Ehrenlegion. Auch berichtete er von den Nürnberger Prozessen. Seine Autobiografie begann er 1958 zu schreiben. Mehrere Bände bis zu seinem Tod. Er starb 1967.
Hitler hat den deutschen Soldaten quasi Straffreiheit bei diesem Feldzug gegeben. Und während sozusagen bei anderen Feldzügen gegen Frankreich man schon unterschieden hat zwischen der Zivilbevölkerung und der Armee und es nicht einfach erlaubt war, sozusagen Zivilisten zu töten, ist das im Falle der Sowjetunion nicht der Fall. Und die deutschen Soldaten haben Straffreiheit. Da werden auch Fälle beschrieben, wie sozusagen vorbeifahrende Soldaten, wenn sie da irgendwie so einen Flüchtlingstreck am Wegrand, wie sie einfach sozusagen aus Lust und Laune sozusagen Leute schießen. Da wird ein Zeuge sagt, er sieht sozusagen dieses Gewehr, dieses Wehrmachtssoldaten auf ihn und der Wehrmachtssoldat fragt Jude und er sagt, nein, Armenier und dann geht das Gewehr wieder hoch und er wird doch nicht erschossen.
Naja, oder hier, ja, ne? Ja. Die Deutschen hängten Frauen, die als Partisaninnen hingerichtet wurden, Plakate um den Hals. Sie filmten und fotografierten sie, um sie als gefühllose, aller Weiblichkeit beraubte Bolschewistinnen darzustellen, ja? Doch, und dann wird dann eben beschrieben, an Maria Bruskina scheiterte diese Inszenierung. Auf den Fotos sieht man sie mit erhobenen Hauptes in den Straßen von Minsk. Anstatt die junge Frau zu erniedrigen, dokumentierten die Aufnahmen ungewollt ihre menschliche Würde und Selbstbeherrschung im Angesicht des Todes.
Und wieder sehe ich sie vor mir, Bilder aus meinen Schulbüchern, die meine Position zur Sache festigten. Und es ist nicht frei von Absurdität, wenn das Wissen, was ich mit 15 Jahren erwarb, 40 Jahre später von BRD-Sozialisierten mit großen Augen dargeboten wird. Und da frage ich mich, wo hatte es eigentlich mehr Totalitarismus? Der kommt jetzt auch noch.
Der Begriff Totalitarismus selbst ist ein ideologischer Begriff aus dem Kalten Krieg, der genau. Von Anfang an das Ziel hatte, sozusagen Sozialismus und Faschismus sozusagen als Schwester und als Brüder genau. darzustellen. Man sollte eigentlich den Begriff Totalitarismus deswegen auch gar nicht benutzen, sondern eben einfach von Faschismus sprechen oder meinetwegen auch von Diktatur sprechen und das konkret auf die historische Situation aufschlüsseln, statt diesen Totalitarismus zu Begriff zu benutzen, der Dinge zusammenbindet, die nicht zusammengehören.
Ich gehe hier mal auf die Seite 512, weil genau da bist du. Ja, also da wird das auch tatsächlich sehr schön aufgearbeitet, weil er nämlich genau das sagt. Also er sagt, dass man sich sozusagen annähert einer sozusagen Verquickung von Faschismus und von Bolschewismus oder Sozialismus und beides unter der Rubrik Totalitarismus zusammenfasst, wie dann aus diesem Gedenken die Totalitarismus Zusammenziehung oder auch Aufarbeitung im Europäischen Parlament dann beginnt, ja nie wieder Totalitarismus, nicht etwa nie wieder Sozialismus oder nie wieder Faschismus, ja, was man ja so. Und dann hier, schon bald begannen europäische Institutionen, die Gleichwertigkeit von Narzissmus und Sowjetkommunismus zu behaupten. Mhm. Und das steht auf Seite 512, womit er in der Tat die Frage stellt, ob wir uns mit unserem Totalitarismusbegriff, auch wie bei Hannah Arendt, ja, Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft, ob wir uns mit diesem Totalitarismusbegriff einen Gefallen tun. Weil das Buch, was davor steht, also in den 500 Seiten davor, schlüsselt uns er ja gerade auf, dass der Faschismus, dass der Faschismus die Herrenmenschen waren, ja, die sich gegen den marxistischen Bolschewismus gewehrt haben, die aber in diesem Buch tatsächlich für universelle Werte, Humanismus und Aufklärung gestanden haben.
Ja. Und du ist auch noch mal gefallen. Der Name Hannah Arendt, mir bekannt als Johanna Arendt, in Hannover geboren. Das Dossier Ulrike Gero, Hauke Ritz.
Ich bin Ulrike Gero und ich grüße die Hörer von der kleinen Audiodatei.
Zum Buch von Jochen Hellbeck, Ein Krieg wie kein anderer. An diesem Freitag ein Dossier, welches mir wichtig war. Ich glaube, auch Ulrike Gero ist es wichtig. Gestern ja angesprochen, der Stanley Kubrick-Film Eyes Wide Shut mit Nicole Kidman und Tom Cruise. Im Zusammenhang mit diesem Dossier empfahl ich Ulrike Gero den Film Komm und Sieh, Idiot's Murtry von Eliam Klimov. 1986 in der DDR, ein Jahr später in der BRD angelaufen, mit Alexei Kramtschenko in der Hauptrolle. Bei den Dreharbeiten war er 14 Jahre alt. Ganz einfache Geschichte, ein Junge schließt sich den Partisanen an, sieht den Krieg zunächst als ein Abenteuer. Im weiteren Verlauf erlebt er den Albtraum des Krieges. Am Ende des Filmes ist das Gesicht des jungen Hauptdarstellers um Jahre gealtert. Der Titel bezieht sich auf eine Offenbarung des Johannes. Die Aufforderung, Verheerungen zu betrachten, die durch die vier Reiter der Apokalypse angerichtet werden. Der Hauptdarsteller verlor Gewicht bei den Dreharbeiten. In der russischen Welt sieht man ihn heute wieder recht oft. Für den Regisseur war das ist der letzte Film. Er hatte nach diesem Film das Interesse am Filmemachen verloren. Heute weiß man, um hunderte Dörfer wurden in Weißrussland komplett niedergebrannt, Einwohner, Zivilisten getötet von uns. Als ich 1988 die Gegend besuchte, sprach man noch von 60. Katyn, das bekannteste, die Bevölkerung komplett ermordet von uns. Nach 1945 nicht wieder aufgebaut. Hier steht die nationale Gedenkstätte der Republik Weißrussland. Der Film war ein internationaler Erfolg. Die Washington Post schrieb eine halluzinatorische Unterwelt aus Blut und Schlamm und eskalierendem Wahnsinn. In der Zeit Andreas Kilb ein Kriegsfilm von ungeheurer Brutalität. Ian Nathan in Empire eine Vision der Hölle auf Erden. Und in The Spinning Image, dieser Film wurde surreal und impressionistisch genannt, aber das ist ein Trugschluss. Komm und sieh ist Realität und Wahrheit. Viele Kritiker zählen diesen Film zu einem der besten aller Zeiten. Ich möchte behaupten, er ist in der DNA eines jeden Russen. In meiner DNA ist dieser Film. Ihr werdet schießen müssen, um ihn herauszubekommen.
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Adventszeit und ein gesegnetes, friedliches Weihnachtsfest.
Nee, wir feiern jetzt anderes.
Ich wünsche Ihnen und allen Muslimen und Muslimen weltweit einen gesegneten Ramadan.
Freitag, auf nach Köln.
Allahu Akbar, Allah.
In Köln, um Köln und anderswo. Die kleine Audiodatei, Freitag, der 20. Februar 2026. Gar nicht so weit weg von Köln-Mainz. Hier befindet sich die Hetzschmiede ZDF.
Wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, wird festgestellt haben, dass es sehr viele Videos zu den Einsätzen der ICE-Truppen von Donald Trump gibt. Nicht alle sind echt, aber doch sehr viele.
Der Skandal um die KI-Videos zieht seine Runden.
Also was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja. Aufgedeckt hatte das Ganze das Portal News, welches vom Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins in des Markus Lanzens Quasselbude zensiert und verboten gehören sollte. Wichtig mir dazu zu sagen, Daniel Günther sprach dort nicht als Ministerpräsident Daniel Günther, sondern als Günther Daniel oder irgendetwas anderes, so urteilten allen Ernstes Gerichte. Auf News selbst kommentiert hierzu nun Julius Böhm.
48 Stunden lang wollte das ZDF mit kruden Ausreden und Unwahrheiten vertuschen, dass die Redaktion des Heute-Journals rund um Moderatorin Dunja Hayali politische Agitation betrieben hat. Mit zwei falschen Videos, das eine von KI generiert, das andere 4 Jahre alt und aus dem Zusammenhang gerissen, wollte das ZDF das Vorgehen der ICE-Beamten in den USA mit dem Leid von Kindern in Verbindung bringen und so die maximale Emotionalisierung bei den Zuschauern gegen Donald Trump und seine Politik provozieren. Doch wie gesagt, beide Videos, die beiden zentralen Belege, waren falsch. News hat diesen Medienskandal aufgedeckt, ausgerechnet im ZDF, das regelmäßig vor der Gefahr von KI, Fakes und Desinformation warnt und sich selbst als Brandmauer dagegen sieht, ausgerechnet bei Dunja Hayali, die mit Slogans wie, ich zitiere, jeder kann seine eigene Meinung haben, nicht aber eigene Fakten für die Glaubwürdigkeit des ZDFs wirbt.
Gut, für mich kein Problem, ich löschte das ZDF aus antifaschistischen Erregungszuständen vor über 20 Jahren aus meiner Programmliste. Dunja Hayali nicht sehen zu müssen, gestattet mir zum Glück noch das Grundgesetz.
ARD und ZDF singen heute aus IFF.
Und nun bekommt das Ganze dramatische Dimensionen. Markus Söder, der bayerische Regent beim politischen Aschermittwoch.
Schaut doch mal die Weltpresse an, die loben Bayern. Financial Times, Forbes, CNN, New York Times, Economist sind alle voll des Lobes. Ich rate mal unseren deutschen Medien, sich daran ein Beispiel zu nehmen, liebe Freunde. In China, da wird nach jeder Pressekonferenz immer geklatscht. Ja, okay.
Auf Geheiß des bayerischen Regenten Markus Söder blicken wir nach China. Mit einer meiner Lieblingsrocknummern aller Zeiten. Tim Lizzy, Chinatown.
If you see what I mean, then live so to the dream. Down in Chinatown.
Tim Lizzy, Chinatown, geschrieben von Snowy White. Möchte fast sagen, der erste Weltstar, den ich in meinen Sendungen live begrüßen durfte. Ich habe ihn damals in Erfurt getroffen, in einem ganz kleinen Blueskeller. Er spielte dort vor vielleicht 10 Leuten. Unglaublich sympathischer Mann. Liebt ihr auch diesen Titel?
My Bird of Paradise.
Die aufklärenden Kollegen von News werden von mir heute gründlich bedient auf UKW, Mediatop, Neubrandenburg 88.0, Malchin 98.7, Greifswald 98.1, in Mecklenburg-Vorpommern. Schaltet ein nach 12 Uhr, natürlich geströmt im Internet. Meine Sendung jetzt. Das war eine Gitarrenarbeit, ich bekomme Gänsehaut an diesem Freitagmorgen. Chinatown, finde sie. Aber bevor wir uns verzetteln, zurück zum bayerischen Regenten.
Es wäre zwar korrekt, aber ein bisschen viel, das verstehe ich schon. Aber ehrlicherweise, wäre es doch mal besser, anstatt KI-Bilder zu faken, einmal am Tag eine gute Nachricht. Das würde dem Land schon gut tun, liebe Freundinnen und Freunde, oder? Einmal am Tag.
Der bayerische Regent Markus Söder wieder ZDF. Sage aber dazu, dass er Dunja Hayali auch groß ausgezeichnet hat. Mögen ihm Stimme und Appetit nie vergehen. Um den Populismus mache ich mir keine Sorgen.
Glockenklang in der Ferne.
Etliche Sorgen mache ich mir um den Iran. Gestern noch bei Hindustan Times, immerhin der größten englischen Zeitung Indiens, reingeschaut. US-Iran War Live. Man fährt hoch. Trump eröffnet erste Sitzung des Friedensrates und droht auf dieser Iran mit Krieg. 10-tägiges Ultimatum. Manche schreiben, morgen geht's los. Ölpreise steigen. Donald Tusk ruft Polen aus dem Iran zurück. Russland warnt die USA vor einem Angriff. Teheran und Moskau führen derzeit gemeinsame Marineübungen durch. Drücken wir die Daumen, dass das nicht eskaliert. Und wie auch immer, ich verspreche, den Humor nicht verlieren zu wollen. Verloren wird hier im Nordosten der Winter. Zweistellige Minusgrade hatte es hier bei mir die Nacht. Jetzt aber Milderung. Schnee noch in Südbayern. Dann wird's Regen. Frühlingsanteile Mitte kommender Woche. Dann wieder kühler. Schnee in den Bergen.
Moin, moin und ein schönes Wochenende.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.